Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen, lieber Felix Ladstätter. Ich freue mich riesig, dass du in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb bist.
Danke, Claudia. Schön, dass ich da sein darf.
Und nicht nur dich persönlich dabei zu haben, sondern auch mit deinem Background, nämlich mit dem Unternehmen, wo du arbeiten darfst, dem Fressnapf, finde ich auch ganz spannend, weil das gar nicht unbedingt so meine Branche bislang war, weil ich auch tatsächlich gar keine Tiere habe. Aber als ich den Thorsten Töller, sozusagen den Gründer, kennengelernt habe vor ein paar Wochen auf der MyWay, da dachte ich, Mensch, irgendwie, das ist ein spannendes Unternehmen, zumal ihr auch einen ganzheitlichen Ansatz habt, und da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und das ist irgendwie auch meiner, und da fühlte ich mich irgendwie gleich connected. Und insofern herzlich willkommen, ich freue mich sehr.
Vielen Dank.
Du bist Head of New Business and Innovation Manager im Unternehmen und Head of tatsächlich auch seit 4 Monaten, hast aber auch schon eine längere Karriere in Fressnapf oder bei Fressnapf und kümmerst dich um, ich nenne es jetzt mal, skalierbare Produkte rund um das Thema Fressnapf. Aber bei Fressnapf, für die vielleicht, die Fressnapf auch gar nicht kennen, was ich natürlich nicht glaube, aber ist es auch nicht nur die Assoziation, bei mir war das irgendwie gleich Hund, aber es ist ja auch ausgeweitet. Vielleicht gibst du uns erst noch mal ein ganzheitliches Picture von Fressnapf, weil sich natürlich in all den Jahren, die ja schon existiert, ja auch unwahrscheinlich viel bewegt hat. Und da freue ich mich, wenn du den Zuhörern und Zuschauern so ein kleines erstes Intro gibst.
Ja klar, gerne, mache ich. Genau, ja, Fressnapf ist die weltweite Nummer 3 zum Fachhandel. Wow. Wir haben 4 Milliarden Umsatz im letzten Jahr gemacht. Wir sind in 14 Ländern unterwegs, haben fast 2000 Stores und ja, bedienen natürlich die ganze Brick-and-Mortar-Welt und auch den Onlinehandel. Und bei uns gibt es nicht nur das Hundefutter, wie man es so vielleicht aus dem Einzelhandel kennt, sondern es bedient einfach alles. Und also so selbst die Kanarienvögel oder Zoologen finden bei uns was. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Markt an. Es gibt Sortimente in Märkten, die sind sehr, sehr klein und eher überschaubar. Und dann gibt es welche, die wirklich groß sind und wo sehr viel Expertise vorhanden ist.
Und die 14 Länder sind europaweit oder weltweit?
Genau. Nee, genau, europaweit.
Mhm, super. Und ich sag mal, wie darf ich mir, wenn du sagst, da gibt's Nuancen, und das wissen wir ja natürlich als Vertriebler auch, dass es immer irgendwo Unterschiede gibt, aber wie würdest du, ich sag mal, gibt's irgendwelche Gegensätze, wo du sagst, vielleicht zu Deutschland, wir haben ja irgendwie alle irgendwie eine Vorstellung, die das jetzt hören, von irgendwie Tierwelt, und würdest du sagen, hey, das Land X, das würde man gar nicht vermuten, weil, also ist das Verhalten ganz anders oder ist die Tierhaltung vielleicht auch eine ganz andere?
Ja, ich glaube schon, dass in den Ländern unterschiedliche Arten und Weisen der Tierhaltung da sind. Also Deutschland ist, glaube ich, schon eher ein Hundeland. In Frankreich ist die Katze dann, glaube ich, etwas vorherrschender. Aber auch der Stellenwert zum Beispiel des Hundes ist in Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Das Range der bei uns schon von, also es ist einfach ein Hund, der soll auch Hund bleiben, bis zu, es ist eigentlich ein Partnersatz oder ein vollwertiges Familienmitglied. Mhm. Und ich glaube, da ist es in Deutschland schon sehr, sehr weit. Das ist in anderen Ländern vielleicht nicht der Fall. Das sieht man auch natürlich stark an der Ernährungsweise. Der Hund kommt ja eigentlich mal daher, dass er auch früher, sagen wir mal, die Reste vom Haushalt bekommen hat. Ja, und heute geht es natürlich in eine ganz andere Richtung, wo darüber nachgedacht wird, den Hund vielleicht auch mal vegetarisch zu ernähren oder gewisse Futterkonzepte auszuprobieren. Ja, also das ist schon etwas, wo die Menschen sehr, sehr viel Wert drauf legen.
Ja, und das ist wahrscheinlich in den letzten Jahren deutlich stärker geworden, nehme ich an. Also ja, würdest du sagen, ist das parallel zu dem Bewusstsein beim Mensch gewachsen? Oder, und ist es gleich im gleichen Verhältnis, ne? Weil man hat ja jetzt auch in seinem Umfeld immer mehr Vegetarier oder Veganer, die sich sehr bewusst ernähren. Und würdest du das sagen, ist es pari pari auch in der Tierwelt?
Genau, also das sind schon sehr, sehr ähnliche Konzepte, die dort kommen. Meistens ist das so, dass das irgendwie mit 5 Jahren Verzögerung kommt. Also jetzt gerade sind sehr, sehr viele vegetarische Konzepte dabei für den Hund. Bei der Katze ist das ja nochmal was anderes. Ne? Das ist nicht so einfach möglich. Und es gibt jetzt auch diese ganzen Konzepte, wie man Futter darreicht. Zum Beispiel sieht man ganz viel in den USA gekocht, aber dann schockgefrostet. Ne? Das ist etwas, was vor einigen Jahren hier aufkam. Und jetzt auch mittlerweile dann für die Tierwelt immer populärer wird. Und dann gibt es natürlich den ganzen Bereich rund um Supplements und alles, was dazugehört.
Ja, ja, super. Und vom Thorsten habe ich dann auf der Bühne auch wahrgenommen, also er hatte so ein schönes Bild, was irgendwo klar machte, dass Fressnapf sozusagen vom Versorger zum Umsorger sich entwickelt hat. Und das fand ich irgendwie, hat mich total angesprochen, weil darum geht's ja, ne? Also du bist ja schon Experte für, und wenn du dich dann, ich sag mal, finde ich das eben sehr fürsorglich gedacht, um den Kunden bemühst, ihm darüber hinaus alles zu dem Thema zu ermöglichen oder Dienstleistungen anzubieten, ist das, finde ich, aus Kundensicht sowohl ganz smart, als aber auch aus eurer Sicht. Und wie würdest du das sozusagen nochmal beschreiben in deinen Worten, weil du natürlich jetzt weitaus mehr Details hast?
Genau. Ja, das, was du dort gesehen hast, ist auch das wird das Wimmelbild genannt. Das ist unser Ökosystembild. Das findet man auch überall im Netz. Kann man mal googeln. Genau, das zeigt im Prinzip eine Vision, die vor ungefähr 3 Jahren entstanden ist. Also ganz wichtig ist, der Kunde, der Endkunde mit seinem Tier ist immer in der Mitte, und rundherum bauen wir ein Ökosystem von diversen Dingen auf. Das ist zum einen, dass wir sagen, die Stores müssen sich verändern, die müssen wesentlich besser werden, neue Store-Konzepte müssen entstehen. Dann weiß ich noch jetzt aus Erinnerung, das Lager drauf war mit dem Online-Shop und der App, da entstehen gerade viele Dinge. Und dann ist dann ganz unten rechts ist der Bereich von diesen ganzen Services. Und das ist das, wo sich das große FNX-Team von uns drum kümmert. Also es geht darum, eine Servicewelt zu erschaffen, sodass der Kunde, wenn er einmal in die Fressnapf-Welt reinkommt, 360 Grad eigentlich alles das findet, was er benötigt. Also ein paar Beispiele, um vielleicht mal drauf zu kommen, sind zum Beispiel, man startet ganz vorne, wo, wenn ich jetzt Interesse an einem Hund habe, wo kann ich denn überhaupt einen Züchter finden? Ne? Da gibt es, oder sagen wir mal so, welche Rasse ist das denn eigentlich, die zu mir passt? Es gibt bei uns im Netz einen Wunschhundberater. Da kann ich so ein paar Sachen von mir eingeben und dann bekomme ich einen Tipp.
Ach, krass.
Wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich will hier eine große deutsche Dogge haben, ich wohne aber in einer kleinen Wohnung in der Stadt, dann kommt natürlich raus, so, das ist vielleicht nicht das Richtige. Also es geht ganz stark auf diese Rassen ein, und das erklärt mir auch, welche Rasse dann eventuell zu mir passen könnte. Genau, dann machen wir natürlich auch den Link zu den Tierheimen, die im Moment, ich glaube nach der Corona-Welle schon einige Tiere noch da haben, oder eventuell auch zu ein paar Züchtern. Genau, und so fängt das Ganze an und dann geht es weiter. Das Tier, erstmal muss man sich natürlich überlegen, was frisst das Tier? Da ist Fressnapf natürlich Experte drin, aber es geht viel mehr über das hinaus. Also was ist, wenn das Tier mal krank ist? Da haben wir den Dr. Fressnapf zum Beispiel, das ist ein Telemedizin-Service. Da kann man sich einfach online einen Termin buchen und hat dann einen Videocall in wenigen Minuten mit einem richtigen Tierarzt. Dann haben wir natürlich auch die entsprechende Versicherung, also eine Krankenversicherung, aber auch eine Haftpflichtversicherung dazu. Jeder dritte Hund geht einmal im Leben stiften, sonst rennt weg. So. Das ist ein Moment, den viele Tierliebhaber schon erlebt haben, leider, oder auch nicht erleben wollen, oder nicht noch erleben wollen. Genau, dafür gibt es den GPS-Tracker. Den haben wir gebaut. Ja, und es geht immer so weiter. Wir haben diverse Services, die einem im Prinzip über diesen ganzen Lebenszyklus hin beschäftigen und natürlich bis zu dem leicht traurigen Thema, aber trotzdem schon zum Schluss, ja, die Beerdigung des Tieres, auch das gehört zu 100% zu jedem Tier dazu, und damit muss man sich beschäftigen. Und auch dort bauen wir im Prinzip mit unserem Partner Rosengarten einen Service, der dem Ganzen gerecht wird, sodass man dort nicht überrascht wird.
Und der GPS-Tracker zum Beispiel, wenn du sagst, ihr baut das selber, das heißt, ihr habt eine IT-Abteilung, die das dann auch, programmiert und sich überlegt, oder arbeitet ihr da auch mit Kooperationspartnern zusammen?
Genau, sowohl als auch. Also viele von diesen Dingen, die ich genannt habe, die haben wir komplett selber gebaut. Bei vielen Services sind wir jetzt gerade dabei, dass wir kooperieren. Also bei dem Tracker zum Beispiel haben wir kooperiert. wie man Platinen baut und dann die Antennen anbaut. Das ist nicht direkt in der FSF-DNA, aber ja, aber genau durch diese Kooperationspartner schaffen wir es dann, dass wir unser Tierwissen und das Kundenwissen mit einbauen und dann im Prinzip ein ganzheitliches Produkt anbieten.
Ja, super. Und das Innovationsteam, das umfasst jetzt 5 Leute, habe ich verstanden, circa?
Ja, das muss ich kurz aufräumen. Also es ist einmal so, dass das, also FNX ist im Prinzip die große Abteilung, die besteht aus ungefähr 50 Mitarbeitern. Und das Team New Business and Innovation ist mein Team und dort sind wir derzeit 5. Und die Aufgabe ist es, du hattest für Skalierung gesagt, eigentlich alles bis zur Skalierung zu machen. Das heißt, wir sind stark im Scouting, wir schauen uns an, was gibt es für Trends, was gibt es für neue Startups auf dem Markt, was macht die Konkurrenz, ja, oder was gibt es für neue Technologien, und das schauen wir uns alles an, schreiben das in eine große Liste rein und überlegen regelmäßig, ist es sinnvoll, sich das einmal aus einer Unternehmenssicht anzuschauen. Und wenn wir dann sehen, dass da Potenzial drin ist, dann wird das Ganze im Prinzip in dieser New Business Phase rübergezogen, sodass wir uns überlegen, wie könnte denn so ein Venture aussehen. Und mit einem kleinen Team arbeiten wir dann sehr hands-on dran, das mal auszuprobieren und zu schauen, was braucht es denn eigentlich für das Produkt, was wollen die Kunden eigentlich, welche Probleme lösen wir oder welchen Markt eröffnen wir uns damit. Genau, und was braucht es eigentlich, um die ersten 100 oder die ersten 1.000 Kunden zu bekommen. Genau, und das ist teilweise Innovation, weil es wirklich was Neues ist, teilweise aber auch einfach New Business für Fressnapf. Als Beispiel, zum Beispiel haben wir die ganzen Abo-Modelle. Das gab es vorher in der Fressnapf-Welt nicht. Und jetzt haben wir mit der Wowbox das erste Abo-Modell mal getestet und schauen, wie das Land Deutschland auf Abos reagiert. Mhm. Also man kennt immer noch das Jamba-Spar-Abo, das war immer die Abo-Falle. Und das Wort Abo-Falle ist sehr dominant. Und zu testen, wie die Deutschen darauf reagieren, war spannend, weil wir zum Beispiel wissen, dass in Frankreich die Abo-Akzeptanz einfach wesentlich höher ist.
Mhm. Genau. Und nun habe ich dann auch den Thorsten als sehr pragmatisch empfunden und sehr hands-on und sehr unternehmerisch und habe dann auch irgendwie in Gesprächen mit dir dann auch tatsächlich erfahren, dass das irgendwie auch wirklich gelebt wird, ne? Und dass es auch eine Besonderheit von euch ist, was ich einfach, also ich finde das großartig, weil ich sag mal, ich komme selber aus einem Unternehmerhaushalt und habe dann auch eben letztendlich diese DNA trage ich in mir und diese Philosophie, dass es oftmals viel zu oft auch theoretisiert, als anstatt einfach zu machen. Und Lernen entsteht einfach durch Machen und Umsetzen und MVPs. Und insofern freute es mich total zu hören, dass das auch wirklich gelebt wird, weil manchmal ist es ja auch noch ein bisschen was anderes, ob man das sagt oder eben halt, was da dahinter steckt. Und genau, wirst du das wahrscheinlich gleich bestätigen und nochmal in deinen Worten irgendwie beschreiben. Aber dann würde mich auch nochmal gleichzeitig interessieren, wie wirkt sich das aus, beziehungsweise wie haltet ihr das auch, ne? Ist es schon eine implementierte Kultur, die dann auf jeder Neue vielleicht irgendwie auch mit aufsaugt? Oder gibt es da tatsächlich auch, ich sag mal, nochmal ein Fenster oder eine Unterstützung, um das nochmal zu sensibilisieren, dieses Thema, weil es wirklich auch eine Besonderheit ist, wenn man mal so im Markt guckt?
Genau, ja, also zum einen kann ich das genau bestätigen. Thorsten ist Gründer, er hat das Ganze vor 33 Jahren gegründet und wirkt immer noch mit. Und er hat es geschafft, diese unternehmerische Kultur, dass man auch mal Dinge ausprobieren muss und Mut haben muss, in das Unternehmen einzupflanzen. Und das ist im Prinzip, glaube ich, gerade der Nährboden für so viele innovative Projekte, die wir haben. Ich war in meiner Zeit vorher vor Fressnapf als Innovationsberater unterwegs und das ist eigentlich eines der kritischen Probleme in anderen Unternehmen, dass diese Innovationskultur oder diese Kultur probiert gerne mal aus und schaut, ob es funktioniert, nicht da ist. Andere Unternehmensteile oder Innovationsabteilungen, die legen sehr, sehr starken Wert darauf, sich am Anfang alles auszurechnen, durchzurechnen, Excel-Listen zu machen, was ist die beste Idee und so weiter. Ja? Und dann kommt man im Prinzip gar nicht oder viel zu selten eigentlich dazu, das Ding mal wirklich an den Markt zu bringen. Und dann ist es meistens überraschend, ach so, das ist das gar nicht, was die Kunden wollen, was wir uns hier ausgedacht haben. Ja, und ich glaube, dass man schnell mit einer Idee zum Kunden gehen kann und ihn dann auch fragt, ist das für dich wertvoll? Und würdest du dafür bezahlen oder hat das irgendeinen anderen Mehrwert für uns? Diese Schnelligkeit, die wir da an den Tag legen dürfen, das ist das, was uns, glaube ich, im Moment sehr, sehr, sehr stark macht.
Cool. Und vielleicht hast du da zufällig sogar ein Beispiel, wo du sagst, Mensch, da kam die Idee und dann haben wir irgendwie, ich sage jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal, 3 Runden gedreht und bums, hatten wir ein MVP und wir haben es ausgetestet und nach 3 Monaten irgendwie was auf dem Markt oder?
Ja, ja,
also sportlich vielleicht, aber.
Ja, das ist noch sportlicher, 4 Wochen. Nein, wirklich, also das ist doch nicht das komplexeste Produkt, aber das ist, finde ich, ein schönes Beispiel. Es ging darum, um genau diese Frage, würden Kunden eigentlich Abos akzeptieren? Und da haben wir die Wowbox ins Leben gerufen und es fing sehr, sehr klein an. Es waren wirklich nur 100 Boxen, die wir selber zusammen mit der Logistik, also wir wirklich selber in Logistik gepackt haben. Und dann war, also das ist im Prinzip nur eine Box, das ist eine Überraschungsbox für Hundebesitzer, die gibt es jetzt auch für andere Tiere, Katzen und Nager. Und dann suchen wir mit unseren Partnern zusammen gewisse Produkte aus und verpacken sie. Das heißt, wenn man die Box aufmacht, ist das eine schöne Experience. Die Produkte liegen richtig drin und nicht einfach nur so wie sonst im Online-Shop. Ja. Dann ist da unten Füllmaterial drin, da ist ein Seidenpapier drüber mit einem Sticker, eine Grußkarte und so. Mhm. Das ist eine große Experience. Und das Werteversprechen ist, dass wir dort mehr ausgewählte Produkte zum Testen natürlich reintun und das hat einen guten Preis. So, und das Produkt haben wir dann im Prinzip in einer Auflage von nur 100 Stück einfach mal auf den Markt gebracht, von Go bis Makler, und das waren wirklich nur 4 Wochen, es waren auch nur 100 Produkte, und dann hat es gerade mal 2,5 Stunden gedauert, bis wir das verkauft haben.
Krass.
Das heißt, der erste Indikator war, das ist auf jeden Fall positiv, und dann ging es direkt in die nächste Phase, wo wir gesagt haben, gut, wie lange dauert es jetzt, bis wir 1.000 Abos verkauft haben? Und aus diesen 1.000 Abos sind mittlerweile über 20.000 glückliche Kunden geworden und wir wachsen wirklich jeden Monat. Und das Projekt zum Beispiel liegt natürlich nicht mehr bei NBI, sondern liegt jetzt im Skalierungsteam. Und das Team macht einen großartigen Job und ja, bringt ständig neue Boxen raus und jetzt auch bald Adventskalender.
Ja, mega. Also das macht ja auch richtig glücklich, ne? Also sowohl, ich sag mal, für einen selber, der irgendwie diese Idee dann irgendwie hatte, sie umsetzt und dann letztendlich auch noch irgendwie fortführen, nachhaltig irgendwie läuft. Großartig.
Genau, man braucht ein bisschen Pragmatismus. Man braucht natürlich auch das Backup von der gesamten Firma, ja? Also unter der Brand so schnell an den Markt zu gehen, aber dann auch natürlich das Zusammenspiel mit der Company zu haben, ja? Also ich will gerade mal eben, also Legal zum Beispiel, ne, Legal on Board zu haben, hey, wir wollen wirklich ein neues Konzept mit Abos uns überlegen. Dann auch Treasury, also die ganzen Zahlungsweisen mit an Bord zu haben. Dann die Logistik mit an Bord zu haben, ja, die Leute, die Produkte aussuchen, die Produktexperten. Ja, da gehören unheimlich viele Leute dazu. Und Innovationsmanagement in einem Unternehmen ist nicht nur immer sich das Neueste ausdenken und dann irgendwie fancy Innovation machen, sondern das auch innerhalb dieses großen Corporates zu manövrieren und auch zu gucken, dass man diese Schnelligkeit, aber auch manchmal Instabilität, die man ganz am Anfang hat, nicht dann negativ nutzt, um die große Firma zu verwirren. Ja? Mm. Also die große Firma muss effizient und stabil sein. Ja, da kommen wir manchmal mit so kleinen Sidekicks rein. Da muss man natürlich immer schauen, dass das irgendwie angemessen im Zusammenspiel läuft. Ja? Aber ich bin super froh, dass das in einer großen Zahl der Fälle wirklich gut klappt.
Ja, sehr cool. Und ich sag mal so, jetzt kann sich ein Zuhörer, Zuschauer fragen, warum lade ich einen Innovationsmanager in den Podcast? Ist doch eigentlich ein Mutmacher-Vertriebs-Podcast. Aber wir haben ja, darüber natürlich auch vorab gesprochen und ich sag mal, ich finde es halt ganz besonders, oder wir im Grunde fanden es besonders, weil du ja im Grunde, du musst ja neu kreieren, neu denken. Das finde ich schon mal spannend, weil das wir auch im Vertrieb täglich machen dürfen. Und gleichzeitig darfst du ja auch intern überzeugen, weil du, ich sag mal, du hast eine Idee, ja, beziehungsweise ihr im Team, ihr besprecht das. Und dann ist es so, dass man abwägen darf, so macht es Sinn, macht es nicht Sinn, ist es nur, ich sage jetzt mal, ein Benefit für den Kunden oder haben wir letztendlich auch selber was davon? Also ich sage mal so, das muss ja irgendwie unternehmerisch unter die Lupe genommen werden. Und dann ist es so, dass du natürlich das intern vorstellen darfst. Und klar, wie du gerade beschreibst, ist es natürlich cool, wenn irgendwie du auf eine offene Kultur triffst. Aber nichtsdestotrotz, wie du gerade sagst, ist es halt, da gibt's ein bestehendes Konzept oder ein bestehendes Geschäftsmodell. Und du bist ja immer letztendlich derjenige, der mit in Anführungsstrichen neue Arbeit kommt, wo wir Menschen dann auch ja vielleicht auch gerne mal sagen, ja, aber im ersten Schritt und müssen dann überzeugt werden, dass es sich dann halt lohnt. Und das fände ich nochmal ganz spannend zu betrachten, natürlich auch vielleicht im Sinne von eines Vertriebshacks oder so, den du vielleicht damit verknüpfen willst, oder vielleicht ist es nochmal separat. Teil doch da gerne nochmal deine Erfahrung.
Genau. Also ich glaube, ein super kritischer Erfolgsfaktor ist immer, dass die Gesamtunternehmung irgendeine Strategie hat und die Innovationsstrategie zahlt darauf ein. Und wenn man das hat, wenn man wirklich ein Business Mehrwert beiträgt und nicht nur Innovation macht, damit man Innovation macht oder damit man bunte Fotos mit Posten hat, dann hat man, glaube ich, schon mal einen sehr, sehr großen Faktor, der dann da hilft, dass da sehr viel Akzeptanz im Unternehmen drin ist. Das heißt, man muss dann gar nicht immer die internen Stakeholder so stark überzeugen, sondern es geht eher in den nächsten Schritt, nämlich die Relevanz zu beweisen. Ist das jetzt wirklich etwas, was ein Kunde kaufen würde? Hat das irgendeinen Mehrwert für den Kunden oder für uns? Und das ist die viel interessantere Frage. Schafft man es wirklich, an den Markt zu gehen? Und um jetzt auch dann Richtung Vertrieb zu gehen. Wir haben bei uns ja im Prinzip auch einen Vertrieb, der aber immer entweder ein komplett neues Produkt, was man noch nicht kennt, in einen Markt reingibt, oder andersrum, welches ein Produkt, was man kennt, aber in einen neuen Markt reingibt, sodass man den Markt noch nicht kennt. Ne? Da ist immer zwar immer eine gewisse Unsicherheit da. Oder man hat im krassesten Fall beides, ne? Neues Produkt mit einem neuen Markt. Und da ist natürlich ein anderes Vorgehen da. Man kann zum Beispiel dann selten irgendwie einen Business Case ausrechnen, alles klar, der Markt ist genauso groß oder das Produkt wird genauso verkauft. Ja, und mit dieser Unsicherheit müssen wir einfach iterativ vorgehen und dann einfach schauen, wie man das Ganze macht. Und wir lernen halt natürlich nur, indem man es wirklich am Markt macht und nicht, indem man eine Studie in Auftrag gibt. Genau, und das ist das, was wir dann eigentlich im Vertriebsbereich machen. Und du hattest jetzt nach einem Hack gefragt. Ich habe zwei mitgebracht. Das ist mir letztens aufgefallen. Das eine ist, also wir verkaufen ja Services. Das ist jetzt, also der GPS-Tracker zum Beispiel ist eine Ausnahme, das ist ein Produkt. Aber im Prinzip, wenn wir einen Service verkaufen, haben wir ganz am Anfang immer diesen Service beschrieben. Wenn man jetzt irgendwie Unternehmensberater ist, zum Beispiel sagt, ja, das ist meine Leistung, oder eine andere Person beschreibt die Leistung, aber eigentlich ist es das, was Kunden viel, viel mehr greifen können, ist das Outcome, also ein Paket. Wenn wir jetzt zum Beispiel davon sprechen, Dr. Fressnapf, man kann bei uns ein Thema mit einem Arzt besprechen, dann sind Leute so, ja, weiß ich nicht. Wenn man aber sagt, das ist der nach dem Urlaubs Nachsorgecheck für dich, ja, dann ist das Paket, da bekommst du das und das und das kostet das, dann können sich die Leute viel mehr darunter vorstellen. Und ich glaube, dass man Services sehr, sehr gut verkauft, indem man sagt, das ist das Paket und das wird das Outcome für dich sein und das hat genau den Preis.
Das ist Ich würde sogar noch einen draufsetzen oder vielleicht eben verfeinern oder ergänzen. Ich finde, also ich hatte gerade so das Image, es ist ja dann auch am Ende dein Tier, dein glücklich zu machen. Ne? Also was ist der Mehrwert am Ende des Tages? Im Grunde ist es ja so, dass der Kunde seinen Hund, seine Katze, whatever, eben glücklich sehen möchte. Und wenn ich, ob das jetzt nur reines Futter ist, aber das ist ja auch da super unterschiedlich und auch von der Qualität her, ob das die ganzen Dinge drumherum sind, mache ich ja eigentlich alles, um das Tier glücklich zu machen. Genau. Wenn man das, ich sag mal noch mit anderen Worten, irgendwie am Ende des Tages irgendwie beschreiben kann, was wirklich, wie du sagst, der Outcome ist, oder aber was ja Nutzen ist, Mehrwert und ist Richtung Emotion, weil auch Tiere haben ja Emotionen irgendwie noch verpackt, glaube ich, ist das halt auch spannend, nochmal zu betrachten.
Absolut, absolut. Das trifft auch genau unser Motto oder unser Slogan, also happier pets, happier people. Also es geht darum, im Prinzip, als ob es einstudiert wäre. Nein. Nein, es geht im Prinzip genau darum, dass wir das Tier glücklicher machen und damit natürlich auch die Menschen. Ne? Und der Mensch kann das auch, glaube ich, dann eher greifen, dieses Serviceangebot, wenn man weiß, was dabei rumkommt oder wenn es wirklich einen direkten Zweck erfüllt. Ne? Genau, richtig.
Und hattest du schon zwei genannt oder hattest du einen genannt?
Achso, nee, das zweite war, genau, das habe ich auch stark jetzt irgendwie bei uns in dem Bereich gelernt. Man verkauft Dinge ganz gut, nicht indem man das Produkt verkauft, sondern indem man dem Kunden eine gewisse Rolle gibt. Also die Tierhalter-Community, das sind Leute, die sind immer sehr, sehr darauf bedacht, dass es dem Tier gut geht, dass es aber auch der Community gut geht und allen Tieren insgesamt. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendetwas anbietet, wo der Tierliebhaber in eine bestimmte Rolle reingehen kann, dann kommt es besser an. Ich mache mal ein Beispiel einfach. Zum Beispiel hatten wir mal überlegt, eine Plattform zu bauen, auf der Züchter ihre Hunde sozusagen anbieten können. Also jetzt nicht mit der Transaktion, sondern nur, dass es darum geht, den passenden Hundehalter zu finden. Das ist eine wichtige Aufgabe. Man muss sich das mal überlegen, nach der Corona-Zeit war es so, dass ein Labrador-Züchter um die 2000 Anfragen pro Jahr bekommen hat.
Krass.
Und das läuft so ab, dass man dort anruft und dann ist da jemand mit einem Zettel und einem Stift und schreibt sich auf, was sind so die groben Parameter und dann wird halt überlegt, ob das passen könnte oder nicht. Und wenn ja, geht es in weitere Bewerbungsgespräche auch rein. Und wir dachten, okay, das ist ja mega ineffizient. Das ist ja blöd. Warum machen wir das nicht so, dass es dort eine Plattform gibt? Man kann sich dort auch bewerben und man kann dann relativ schnell über Filterfunktionen eigentlich, der Züchter kann über Filterfunktionen sagen, ja, das sind schon mal die 10 besten Kandidaten und die würde ich mir ganz gerne einladen. Und da haben wir gemerkt, nee, das wollen die gar nicht. Es geht darum, das haben wir uns Züchter wirklich selber gesagt, dass die sich Mühe machen für diesen ganzen Prozess. Sie sind es dem Tier schuldig. Und sie sind dann in einer gewissen Rolle, wo sie auch wirklich sehr viel Zeit und Mühe da reinstecken wollen, um diese Auswahl zu treffen. Und da kamen wir mit einem aus meiner Business- und Effizienzsicht natürlich mit einem sehr, sehr interessanten Service rein. Aber das wäre niemals angenommen worden, weil es im Prinzip dem Züchter diese Rolle klaut. Ja?
Witzig.
Und da haben wir gemerkt, okay, man muss immer noch dem Kunden eigentlich eine gewisse Rolle geben und der muss sich weiterhin dran wohlfühlen. Und wir supporten den Kunden mit diesem Service. Und dann klappt es meistens.
Total schönes Beispiel, großartig, weil das sozusagen, ich sag mal, das macht auch nochmal den Menschen ja irgendwie aus, ne? So ein Züchter, der dann, also ich habe gerade so dieses Image gehabt, dem gibst du ja dann, also A, nimmst du ihm natürlich die Rolle, oder andersrum gesagt, ist es auch, er gibt sich Raum oder er gibt dem Ganzen Zeit natürlich auch, es zu verarbeiten, reinzufühlen. Und das ist, also hat ja viel mit Emotionen zu tun. Finde
Und
den
nicht mit
richtigen Hunde.
Effizienz. Ja.
Genau, ja,
Das ist genau das. Ja.
genau. Aber es gibt bestimmt natürlich auch Varianten, wo du das wunderbar kombinieren kannst, ne? Aber cool zu hören, dass das jetzt auch mal eine Variante war, die dann halt irgendwie nicht passend ist. Weil das ist einfach auch ein schönes Beispiel dafür, wo man sagt, hey, es ist nicht alles digitalisierbar und es ist mal wieder gut zu gucken, so wo ist wirklich der Bedarf, ne? Und was braucht der Kunde und wo passt es?
Genau, absolut. Ja.
Ja.
So ist es.
Und wenn du also zum Thema Innovation mal kurz gewechselt zu dem Prozess an sich. Also du hast schon vorhin angedeutet, recherchieren machst du. Du gehst wahrscheinlich auch irgendwie auf Events. Du guckst dir den Marktbegleiter an etc. Aber hast du da, das finde ich nochmal spannend zu beleuchten, wie man auch im Sinne von Neudenken, weil das ist ja egal in welcher Branche und auch im Vertrieb muss dieses Neudenken haben. Oder was heißt musst du haben, sondern es ist sinnvoll, dass auch noch mehr Bewusstsein da reinzubekommen, wie mache ich das eigentlich, ne? Weil wir haben so diesen klassischen, das klassische Bild vor Augen, okay, wenn ich unter der Dusche stehe, fällt mir ein X.
Stimmt tatsächlich,
Ne,
ja.
genau, und es gibt's, also jeder hat wahrscheinlich auch nochmal so seine Variante, aber hast du da noch Tipps oder Empfehlungen, wie du da rangehst, grundsätzlich persönlich für dich? Und oder aber auch, was so deine Struktur, Input zu bekommen ist. Da kann ich mir vorstellen, dass da nochmal, das macht ja auch nicht jeder und dass man das noch ganz spannend finden würde
Ja,
für dich
klar,
ganz
ja.
persönlich.
Ja, genau. Also wenn wir jetzt ein Ökosystem aufbauen und als wir angefangen haben, haben wir uns natürlich auch erstmal auf die Dinge konzentriert, die sehr naheliegend waren. Also ein GPS-Tracker ist ein klares Problem, dass Hunde weglaufen oder auch, dass es irgendwie um die Tiergesundheit geht mit Dr. Fressnapf, dass wir eine Versicherung aufbauen. Das sind Dinge, die kennt man aus anderen Branchen. Und da gucken wir ganz oft in sehr ähnliche Branchen. Also zum Beispiel die ganze Babybranche ist etwas. Ein Baby ist ein Teil der
Ach
Familie.
ja,
Kann, das kann ich, das kann ich, kann ich, also genau, das kann ich sprechen. Aber das ist mit dem Hund sehr, sehr ähnlich. Ne? Der Hund ist Teil der Familie ganz oft und kann auch nicht sprechen und fragt sich konstant, wie geht es dem eigentlich? Ne? Und deswegen waren da ganz am Anfang ein paar sehr naheliegende Sachen dabei. Wir gucken uns natürlich ebenfalls an, was gerade so neu in die ganzen Märkte reingeht. Deswegen machen wir ein Startup-Scouting. Wir arbeiten sehr viel mit VCs zusammen, um zu schauen, okay, wo gehen die Trends gerade hin, wo gehen die Investments hin? Und teilweise auch, was sind das für Geschäftsideen und können wir die vielleicht für die Tierwelt adaptieren? Das heißt, da haben wir ein großes Netzwerk. Wir sind natürlich viel auf diesen ganzen Kongressen und Messen, die es gibt. Und schauen uns an, ja, welche Trends da sind. Diese Überraschungsboxen, die Wowbox, das war jetzt auch nichts Neues. Die Glossybox gab es schon Jahre vorher. Und wir haben dann erst das Ganze wirklich in diese Tierwelt übersetzt. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch mal ein paar Tools. Das habe ich in einem Job vorher etwas öfter genutzt. Es gibt so Workshops, die heißen Kill Your Darling oder Kill Your Company. Da geht es darum, einfach mal wirklich disruptiv die Leute aus in eine ganz andere Denkweise zu holen. Ja, also was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel einmal einen Erfolgsfaktor oder eine Grundlage des Unternehmens einfach mal komplett wegnimmt? Ja, was passiert, wenn eine Regulatorik sagt, es dürfen keine neuen Hunde mehr angeschafft werden?
Ah, geil, das ist auch gut, ja.
Nee, ist nicht vorstellbar, aber was wäre denn, wenn? Vor der Corona-Zeit hat auch keiner gedacht, dass es Ausgangssperren gibt und dass Läden zugemacht werden würden. Ne? Und sich diese Szenarien dann mal wirklich vorzustellen, dann mal zu überlegen, okay, was machen wir denn, wenn es keine Hunde gibt? Oder andersrum, was machen wir denn, wenn, wie in China, gerade derzeit Roboterhunde gefragt sind? Die brauchen kein Futter mehr, dann sind wir aufgeschmissen. So, aber was wäre denn dann? Müssen wir dann wir müssen einen Service für diese Roboter anbieten, einen Wartungsservice oder so. Mhm. Ja, und gerade mit diesen Workshops, da man sich mal wirklich aus den vier Wänden, die man kennt, rausbewegt und woran ganz anders hingeht und sich mal überlegt, wie wäre die Welt, wenn das jetzt eintreffen würde, da kommt man wieder auf starke Ideen. Und die sind dann bestimmt nicht die Ideen, die in 1, 2, 3 Jahren umgesetzt werden, aber im Horizon 3, also wirklich neuer Markt, neue Produkte, könnte das eventuell dann in der Longlist sein.
Ja, und ich würde das auch, es ist echt wirklich nicht zu unterschätzen, ne? Weil ich glaube, wir sind so Gewohnheitstiere, passt jetzt wunderbar, dass wir auch, also wir denken ja auf Basis unserer Strukturen, unserer Erfahrung, unserer Erziehung, und das ist immer letztendlich Kasten, ne? Und die Kunst ist es immer wieder, auch an etwas, ja, oder möglich, es gibt ja immer sozusagen wieder die Möglichkeit, auch komplett andere Verhältnisse zu haben, wie siehe Corona, bestes Beispiel. Also, und wenn ich weiß, dass es da etwas außerhalb meines Lebensbereiches gibt, was ich gar nicht greifen kann und was ich gar nicht, ich sag mal, erfassen kann, wenn der allein schon der Glaube daran, bringt einem natürlich die Offenheit, einfach auch nochmal komplett anders irgendwie zu denken. Und ich glaube, so schräg ist das nämlich gar nicht mehr, weil irgendwie gefühlt ist heutzutage alles irgendwie möglich. Deswegen ist das eine super Übung auch in solchen.
Genau, und ich glaube, das ist gesund für jedes Unternehmen und ist auch gesund für jedes Land. Ich glaube, in Deutschland haben wir eine gewisse Sicherheit, die uns dann auch manchmal gar nicht mehr so weit denken lässt. In anderen Ländern, in denen die zum Beispiel politische Instabilität oder die Stabilität nicht so hoch ist oder die andere, sagen wir mal, Probleme haben, ja, da sind die Leute nicht mehr so sicherheitsgewohnt und überlegen sich viel schneller neue Dinge. Die setzen dann doch ein bisschen mehr auf Risiko, auf ein positives Risiko sind nicht in diesem Kleinen drin, ich maximiere hinten noch die letzten paar Prozent raus, sondern überlegen sich, hey, was kann man denn Neues machen? Was ist denn, wenn morgen die Welt zusammenbricht? Ja? Und ich glaube, dass uns diese Denkweise öfters mal sehr, sehr gut tut, in Kombination mit dem, was wir auch derzeit machen.
Und gibt es noch eine individuelle persönliche Note so zum Abschluss, wo du sagst, hey, das, also du hast schon angedeutet, also die Dusche klappt bei dir auch, so als Inspirationsort, hast du da noch irgendwie eine persönliche Note, die dazu kommt, wo du sagst, hey, das ist eigentlich immer so ein Ort, da kann ich vielleicht nicht jeden Tag reingehen, aber da in der Situation fällt mir das auch immer irgendwie leicht oder es kommt irgendwie immer wieder was?
Ja, genau. Ja, ich glaube, dass Bewegung sehr gut tut. Es ist wirklich so, wenn ich laufe und wenn ich stehe, denke ich anders, als wenn ich sitze. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Innovationsworkshop machen will, also es ist das A und O, nicht in das Gebäude zu gehen, in das man jeden Tag geht, sondern mal wirklich woanders hin, dass man sich bewegt, dass man steht. Es gibt ja vom Hasso-Plattner-Institut diese Design-Thinking-Tische. Ja, und die sind ja zum einen mobil, zum anderen steht man da dran. Und es ist nachgewiesen, dass die Leute dann anders denken, als wenn sie sitzen und nur dieselben weißen Wände, die man immer hat, vor sich hat. Das heißt, auf jeden Fall bewegen und einfach mal spazieren gehen. Da kommt man auf ganz andere Dinge.
Da muss ich noch eine kleine Eigenwerbung machen. Das ist nämlich genau meine Philosophie, weil die DAV-Netzwerkstatt, die wir jetzt gerade hatten, da ist es nämlich genau so. Da haben wir gesagt, immer alle stehen, weil es wirklich eine ganz andere Dynamik ist. Da musst du ja nicht 3 Stunden, sondern reicht auch manchmal einfach so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und das ist echt eine ganz andere Nummer. Und was ich irgendwie auch nochmal schön
finde. Aber Claudia, sitzt du gerade oder stehst du gerade?
Ich sitze gerade, aber ich muss ja vielleicht auch, ne, ich muss auch neu denken. Ja, mir gelingt das vielleicht auch nochmal anders. Nee, aber ich sitze tatsächlich gerade. Aber ich vermisse das teilweise auch zu stehen, aber ich habe es mir hier tatsächlich noch nicht eingerichtet. Hier ist so ein hübscher, älterer, historischer Tisch, der es nicht möglich macht, beziehungsweise ich noch keine Idee gefunden habe, den zu erhöhen. Genau, und was ich auch noch irgendwie ganz spannend finde, also bei mir ist es immer so, dass ich, wenn ich zum Beispiel in Bewegung, also selber natürlich in Bewegung sein, aber auch wenn ich zum Beispiel im Zug bin oder im Flieger sitze, da habe ich dann auch, ich sag mal, eher so Adlerperspektive beim Flieger, noch eine ganz andere Denkweise tatsächlich, und beim Zug eben auch. Also wenn dann so eine schöne Landschaft an mir vorbei fährt oder ich an der, dann ist das einfach auch total inspirierend. Und da mache ich wirklich so kreative Arbeit sehr, sehr gerne, weil das ja irgendwie leichter fällt.
Ich arbeite gerne am Zug, leider natürlich manchmal ohne Internet ist es nicht so, aber das ist natürlich genau die Chance, dass man wirklich mal nicht abgelenkt ist. Und das gleiche im Flieger auch, wenn man fliegt, dass man dort wirklich, mittlerweile ja schon wieder, aber früher hatte man kein Internet im Flieger, und sich dann einfach mal die Ruhe zu nehmen und mal Dinge zu durchdenken, das ist, glaube ich, gut. Es gibt ja diese Creator- und Manager-Schedule. Manager sind immer in ganz vielen Themen schnell drin, schnell raus, gehen aber nicht in die Tiefe. Und die Creator haben ja eher dieses Denken, man nimmt sich jetzt Zeit, schließt sich ein, hat keine Ablenkung, geht mal richtig tief. Und man kann das nicht kombinieren, das ist nicht möglich. Sonst wird man immer wieder direkt rausgerissen. Und gerade dieses, sich mal in der Tiefe etwas ausdenken und mal rundherum alles abzuschalten, das ist etwas, was man an den Ort natürlich super machen kann.
Sehr schön. Lieber Felix, das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Und eine schöne Perspektive oder Möglichkeit, einfach die inspirierend ist, denke ich auf jeden Fall für die Zuhörer, Zuschauer. Es war mir eine große Freude.
Vielen Dank.
Sehr komprimiert, es ist immer so, sehr schön mit dir zu quatschen, weil es ist immer so ein Bam, 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 Bam. Man kommt sehr schnell auf viele, viele Themen. Insofern vielen, vielen Dank für all die Inspiration. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und bin ganz gespannt, was so das nächste nette Projekt ist, was rauskommt. Auf jeden Fall bin ich emotionalisiert, und selbst wenn ich keine Tiere habe, bin ich dabei, sozusagen mit euch im Austausch zu sein und mich informieren zu lassen. Herzlich gerne.
Super, vielen Dank für die Einladung.
Dann lass dir gut gehen und ganz lieben Dank.
Danke, klar.
Ciao, ciao.